Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Die CD stirbt langsam, aber schnell. 2018 wurden 23% weniger CDs verkauft als noch im Vorjahr, fast ein Viertel. Dem Download geht es auch nicht gut. Auch da gehen die Zahlen massiv zurück. Gewinner beim Musikkonsum ist das Streaming über Abo-Modelle. 40% mehr gestreamt als 2017 wurde im letzten Jahr. Und in einer kleinen, stabilen Nische sitzt die Schallplatte. 3 Millionen Platten wurden 2018 verkauft, so ein bisschen rückläufig. 7% Rückgang. Aber dem analogen Wundermedium geht es prima. Wie prima? Darüber sprechen wir im Corso-Gespräch mit Dennis Plauk, dem Chefredakteur der Vinyl-Fachzeitschrift Mint. Schönen guten Tag. Und Sie sind ja ganz nah dran. Wie geht's denn der Schallplatte?
Der Schallplatte geht so gut wie seit langer Zeit nicht mehr. Man muss sich da klar machen, wir reden über ein Nischenprodukt. Aber ein Nischenprodukt, das immer mehr Fans findet. In einem kleinen Rahmen. Aber wenn man das da auf die gesamte Musikindustrie mal denkt, dann gibt es im Grunde nur zwei Formate, die Zuwächse haben. Das ist die Schallplatte auf der einen Seite und das ist der Stream auf der anderen Seite. Und insofern kann man sagen, so gut ging es der Schallplatte seit sehr langer Zeit nicht mehr.
Eben schon so ein bisschen angedeutet, die CD stirbt aus, genauso wie der Download. Warum stirbt eigentlich die CD als physischer Tonträger aus, aber die Schallplatte als physischer Tonträger bleibt wiederum?
Weil die CD im Grunde zwischen den Stühlen steht. Die CD ist ein digitaler Tonträger, die CD ist ein relativ kleiner, kompakter Tonträger und das hat sich auch lange Zeit bewährt. Gleichzeitig bringt die CD nicht die Vorteile mit, die ein Stream mit sich bringt, also die komplette, ja sagen wir mal, Entkörperlichung von Musik, die Verfügbarkeit im Grunde überall, wo ich gerade Internet habe. Convenience wird es gern genannt heute. Und auf der anderen Seite bedient die CD aber auch nicht das, was Vinyl dann bedienen kann, nämlich die Haptik. Also wirklich ein großformatiges 30x30 cm großes Cover. Ja, das regelrechte Zelebrieren, wenn man eine Platte auflegt, dass man wirklich auch gar nicht skippt, sondern man legt die Platte auf, man möchte die gesamte Seite durchhören, man setzt sich vielleicht dazu auf die Couch mit einem, weiß ich nicht, guten Glas Wein und guckt sich das Cover an, die Texte. Da geht es dann eher um Entschleunigung. Und die CD, ja, die bringt beides so ein bisschen mit, aber nichts richtig. Und sie ist in der Form irgendwie inkonsequent. Und deswegen hat sie es schwer.
Wie ist bei Schallplatten, also bei Vinyl eigentlich das Verhältnis zwischen neuen Alben zu Wiederveröffentlichungen von Kram, den es irgendwann schon mal gab?
Ich kenne nicht die absoluten Zahlen, das ist auch schwer zu ermitteln, aber das hält sich in etwa die Waage. Man kann sagen, dass fast alles, was mittlerweile an neuer Musik erscheint, auch wieder auf Vinyl erscheint. Würde man so schätzen, 90-95%. Die Wiederveröffentlichungen, also Reissues, haben jetzt viele Jahre lang auch geboomt. Da wurde im Grunde ganz viel neu aufgelegt, was es lange Zeit nicht gab, was es zum Teil noch nie auf Vinyl gab, weil es einfach auch eine Flaute gab in den 90ern und Nullerjahren. Man kann davon ausgehen, dass dieser Markt der Neuveröffentlichung so einen gewissen Rückgang erfahren wird, einfach weil jetzt schon sehr viel abgedeckt ist, weil da eine Sättigung erfolgt ist, aber das geht natürlich weiter. Und wenn ich jetzt, ich sag mal, vor 5 Jahren die erste Beatles-Reissue-Welle gefahren habe, dann hat man vielleicht 5 Jahre später schon wieder Bedarf, ja, danach zu legen.
Man hört und liest ja auch immer wieder, dass die Plattenpresswerke total ausgelastet bzw. überlastet sind. Wie sieht die Presswerklandschaft eigentlich mittlerweile aus? Wie viele Presswerke gibt es in Deutschland, in Europa?
Es ist relativ überschaubar tatsächlich. In Deutschland wird man eine Handvoll haben. Es gibt kleine Presswerke, es gibt ein paar große. Der Markt würde sicherlich mehr hergeben im Sinne von Bedarf wäre da. Und die Auslastung ist teilweise immer noch kritisch. In Deutschland hat bislang noch nicht so der Boom eingesetzt, dass wirklich neue Presswerke hier und da entstehen. In anderen Regionen der Welt ist das aber passiert, zum Beispiel in Japan. Da gibt es jetzt endlich wieder Presswerke, was es jahrzehntelang nicht gab, obwohl japanische Pressungen eigentlich immer so unter Sammlern als das Nonplusultra gelten. Man kann davon ausgehen, dass sich da wahrscheinlich auch noch ein bisschen was tun wird, aber die Presswerklandschaft an sich hat jetzt nicht Schritt gehalten, was den Vinylboom angeht. Dafür gibt es mehrere Gründe. Man muss da natürlich auch groß investieren und die Maschinen müssen überhaupt auch erstmal verfügbar sein. Ne? Also man darf nicht vergessen, dass es da weniger Hersteller gibt, die solche Maschinen, also Plattenpressen herstellen können. Ja, und das ist natürlich auch eine große Investition, die man da tätigen muss. Und man weiß dann wahrscheinlich auch als Investor nicht so ganz, okay, habe ich es jetzt hier gerade mit einem sehr punktuellen Boom zu tun oder ist das etwas, was irgendwie auch ein Geschäftsmodell über viele Jahre oder Jahrzehnte tragen kann?
Wenn man Ihr Heft so durchblättert, dann natürlich sind da Anzeigen drin, ist ja klar. Und man sieht so sehr viele Anzeigen für irgendwelche Zubehörartikel rund ums Vinyl. Was gibt es denn da so alles mittlerweile?
Alles, was man sich vorstellen kann. Ein ganz großer Punkt ist natürlich die Reinigung, die Pflege von Vinyl. Und da reicht es von verschiedenen Tinkturen, von Sprays, die man benutzen kann und den entsprechenden Tüchern, Bürsten dazu. Geht dann aber auch bis zu, da wird es dann auch ein bisschen nerdig, Plattenwaschmaschinen. Man steckt eine Platte rein, je nachdem, was es für verschiedene Modelle gibt, wird sie dann einfach gewaschen, abgesaugt, geföhnt im Grunde. Und ansonsten gibt es natürlich noch den großen Bereich der Aufbewahrung, alles von Hüllen über Innenhüllen bis hin zu Regalen. Als dritten Punkt wahrscheinlich noch so Gimmicks, Leute, die aus ausrangierten Platten, keine Ahnung, Obstschalen machen oder Kunst, beziehungsweise das, was man dafür hält. Das ist, denke ich mal, eine ganz normale Entwicklung, aber es ist wirklich so, dass man heute noch mehr Auswahl hat, als man das sicherlich so zur Hochphase der Platten in den 60er, 70er und 80er Jahren hatte.
Sie haben auch eine Kolumne im Heft, Frag Dr. Mint, wo eben Fragen rund ums Vinyl beantwortet werden. Ich habe auch eine, ich wohne in einer Dachwohnung, in der es im Sommer gemütlich heiß wird. Muss ich mir bei 38 Grad in der Wohnung Sorgen um meine Schallplatten machen?
Da haben Sie noch ein paar Grad, würde ich sagen, aber nicht mehr viele. 45 Grad kann man sich als Plattensammler ganz gut merken. 45 Grad sind so die magische Grenze.
Wegen der 45 Umdrehungen der Single.
Genau das. Und Gott sei Dank sind es nicht 33, weil die sind schnell erreicht. Mhm. 45 Grad gilt so als der Punkt, wo das PVC, aus dem Schallplatten hergestellt sind, weich wird. Jeder, der das mal ausprobieren möchte mit einer hoffentlich alten, nicht mehr abzuspielenden Schallplatte, der kann ja einfach mal auf die Hutablage im Auto legen. Da entstehen so im Sommer schnell Grade von 60, 70 Grad. Und,
dann hat man die Obstschale.
Dann hat man sehr schnell eine Obstschale. Wir haben das selbst mal ausprobiert. Das geht ganz schnell. Und das ist am Ende wirklich ein Material, das man verformen kann, fast wie starre Knete. So kann man sich das vorstellen. Der Vorteil ist, man kann das, wenn es nicht allzu arg ausgefallen ist, auch rückgängig machen. Da gibt es so ein paar Tricks, die man die Platte wieder erhitzt. Vielleicht auch so mit 45 bis 50 Grad im Backofen zwischen zwei Glasplatten. Klingt brutal, funktioniert aber, wenn man da sachte vorgeht. Aber ja, muss man sich jetzt nicht so Gedanken machen. Eine Wohnung, in der man es im Grunde selbst noch aushalten kann, die sollte auch den Platten nicht schaden.
Was war so die größte Überraschung bei einem MINT-Thema, wo Sie selber auch dachten, wow, das hätte ich niemals gedacht, dass dieses Thema so viel hergibt?
Wir haben uns Anfang 2018 dem Thema Raubkopien angenommen. Da ging es letztlich wirklich darum, dass es einen sehr großen Markt gibt im Vinylbereich, wo Händler, Schwarzhändler natürlich, Platten fälschen. Das ist letztlich ein Ergebnis der Zeit von 15 Jahren ungefähr ab den 90ern, wo viele Sachen einfach nicht mehr verfügbar waren. Und ja, dann hat man sich halt selbst geholfen und gedacht, ja, wenn die Industrie pennt, dann bringen wir halt selbst unsere Platten raus. Und das hat halt irgendwann wirklich den Markt durchsetzt. So ein Album wie Nevermind von Nirvana, ein totaler Klassiker, der ist dermaßen oft raubkopiert worden, auch in einer sehr, sehr guten Form. Und wir haben halt irgendwann gesagt, okay, wir müssen diese Geschichte jetzt mal erzählen. Wo kommt das denn eigentlich her? Wer macht sowas? Denn es müssen ja Presswerke sein. Und da überhaupt sich so ein bisschen in die Strukturen einzuarbeiten und herauszufinden, wer sind da so die Drahtzieher, wer sind die Schattenmänner.
War das so eine Detektivgeschichte, die Sie da erlebt haben?
Absolut.
Die Drahtzieher finden.
Ja, tatsächlich. Das war schon relativ investigativer Vinyljournalismus, wenn man so will. Und der auch immer noch dafür sorgt, dass wenn wir auf bestimmten Börsen zum Beispiel sind, mit einem Stand, wo wir unser Heft präsentieren, dass wir angefeindet werden. Einfach von Händlern, die dort vor Ort sind und die sagen, dass ihr euch überhaupt noch traut, hier aufzulaufen. Man hat sich da schon irgendwo auch mit einigen halbseidenen Menschen eingelassen. Und zwar trotzdem wichtig, das mal zu erzählen, letztlich auch einfach aus einer persönlichen Neugier, wo das herkommt. Und natürlich auch, um Leute davor zu schützen, auf solche Plagiate letztlich reinzufallen.
Man hört ja auch immer wieder von irren Summen, die für seltene Schallplatten bezahlt werden. Ich glaube, die teuerste Platte der Welt ist im Moment Ringo Starrs Kopie von The Beatles, also dem weißen Album. Das ist ja durchnummeriert und die von Ringo Starr hatte eben die Nummer 1. Fast $800.000 sollen dafür bezahlt worden sein. Taugen Schallplatten als Wertanlage?
Das ist ein ganz schwieriges Thema und wir sind da immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil wir natürlich auch niemandem sagen wollen, ja, investier mal in Schallplatten. Das würde letztlich auch dazu führen, dass Leute Vinyl aufkaufen, die letztlich überhaupt gar keine Liebe zur Musik mitbringen. Grundsätzlich ist es aber schon so, dass Schallplatten mindestens wertstabil sind, wenn nicht sogar dann eine gewisse Wertsteigerung einsetzt. Das kommt immer ein bisschen auf den Titel an. Aber wenn man jetzt, wenn wir schon bei den Beatles sind, eine tolle, super erhaltene Erstpressung eines Beatles-Klassikers hat, dann kann man davon ausgehen, die kostet heute ein Vielfaches als zur Ausgabe 1969, 68 und das wird sich auch eher noch teurer werden, auf jeden Fall. Aber das kann man nicht pauschal für alles sagen. Also ob ein Helene Fischer-Album, no offense, aber ob ein Helene Fischer-Album in 25 Jahren auch nur ansatzweise für den jetzigen Ausgabepreis gehandelt wird. Das mag ich zumindest zu bezahlen.
Ja, ich frage mich halt auch manchmal, wie langfristig sowas funktioniert, weil man sammelt ja oft die Musik, mit der man auch aufgewachsen ist. Und wenn irgendwann die Generation ausgestorben ist, die mit Elvis groß geworden ist, ich bin mir nicht sicher, ob die Preise dann nicht vielleicht doch fallen für alte Elvis-Single, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass jemand, der 1990 geboren ist, dann Elvis-Singles sammeln wird. Was meinen Sie dazu?
Spannender Punkt, auf jeden Fall. Ich glaube, persönliche Einschätzung wirklich nur, dass so die großen Klassiker, da wird immer eine Nachfrage nach da sein. Beatles, Elvis, Led Zeppelin. Schwieriger wird es dann schon, wenn es um sehr spezielle Dinge geht. Nehmen wir mal Krautrock, ne, ein Stil, der in den frühen 70ern bis in die späten 70ern in Deutschland sehr groß war. Da werden im Moment für Platten wirklich unfassbare Summen bezahlt, weil die natürlich auch in einer kleinen Pressung erschienen sind, teilweise in einer Auflage von 500 Stück. Und da geht es dann auch schon in die Tausende mal für eine.
Ich glaube aber auch, ich weiß, warum gerade für Krautrock so viel bezahlt wird, weil die Leute, die mit dieser Musik aufgewachsen sind, gerade in so einem Alter sind, wo sie es sich leisten können.
Absolut.
Die Zahnarztpraxis läuft, die Kinder sind aus dem Haus, dann kann man auch schon mal 1000 Euro für eine Ashra-Tempel-Platte ausgeben.
Absolut. Und genau da ist halt der Punkt. Was ist denn mit der Kindergeneration dieser Leute? Wird dann wirklich noch so der Bedarf vorhanden sein? Bei Led Zeppelin und den Beatles oder den Stones, da kann man das, glaube ich, schon sagen. Das ist letztlich genauso ein irgendwann tradiertes Kulturgut wie Mozart, Beethoven, Karajan, was auch immer. Bei so sehr speziellen Sachen weiß ich nicht, habe ich meine Zweifel. Es kann aber auch gut sein, dass sich da irgendwann auch so ein Small Circle of Friends drumherum bildet und dann sagt, ja, okay, die werden nicht 5.000 oder 50.000-fach nachgefragt weltweit, aber es gibt ja auch gar nicht so viele Platten. Und insofern muss man mal sehen.